Am 1. September fand in der Berliner Emanuel-Gemeinde im Prenzlauer Berg ein besonderer Gottesdienst statt. Im Mittelpunkt stand ein ehemaliger Pfarrer der Gemeinde, nämlich Friedrich Heinrich Klein. Am 26. Februar 1943 hatte sich das evangelische Konsistorium der Mark Brandenburg schriftlich an den damaligen Pfarrer mit den Worten gewandt, Zitat, durch Feldurteil des Reichskriegsgerichts vom 27. November 1942 sind Sie wegen Verführung eines Mannes unter 21 Jahren zur Unzucht zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie haben damit auch den Anspruch auf sämtliche Dienstbezüge und auf Versorgung sowie die Befugnis, die Amtsbezeichnung zu führen und die Rechte des geistlichen Standes verloren. Zitat Ende. Die Entlassung folgte aufgrund der Verurteilung von Pfarrer Klein aufgrund des berüchtigten sogenannten Schwulenparagrafen 175 Strafgesetzbuch. Nun, 77 Jahre später geschah in Berlin etwas Beispielloses. Pfarrer Klein wurde nach 77 Jahren an seiner früheren Wirkungsstätte offiziell rehabilitiert. Landesbischof Christian Stäblein sprach persönlich ein Bußwort und setzte den entehrten Postum wieder in seine alte Rechte ein. Ein einmaliger Vorgang. Der Gottesdienst ist bei YouTube noch heute einsehbar. Doch wer war Pfarrer Friedrich Heinrich Klein? Wir freuen uns darüber, einen Journalisten und Historiker in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, der uns bestens Auskunft geben kann. Im Auftrag der Landeskirche hat er den Fall Klein erforscht. Es ist Holger Schnell, der nun bei uns in der Leitung ist. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg. Holger Schnell.
Ja, guten Abend, Herr Stiller. Viele Grüße nach Freiburg.
Viele Grüße zurück. Ja, und Herr Schnell, wie kam es überhaupt dazu, dass der Fall von Pfarrer Klein wieder ans Tageslicht kam?
Das war mehr oder weniger ein Zufall. Die Emanuel-Gemeinde, in der Pfarrer Klein ja damals tätig war, hatte 2018 ein Jubiläum. Sie bestand da 125 Jahre. Und aus diesem Anlass sollte es eine Gemeindechronik geben. Mhm. Und bei der Recherche zu dieser Chronik stieß dann der heutige Pfarrer, Marc Pockrand, auf den Fall Klein. Und dann wurde schnell klar, dass das also ein besonderer Fall ist. Es gab dann einen Beschluss des Gemeindekirchenrates, dass dieser Fall Klein aufgearbeitet werden sollte, und zwar von Anfang an mit dem Ziel, dass es zu einer Rehabilitierung kommen sollte. Und daraufhin hat dann Marion Gardey, das ist die Erinnerungsbeauftragte der Landeskirche, mich gefragt, ob ich diesen Fall historisch aufarbeiten könnte.
Mhm. Und Sie haben dann in der Folge versucht, so viel wie möglich über Pfarrer Klein herauszufinden. Wie war denn da die Quellenlage?
Die Quellenlage, die war und ist schwierig. Mhm. Uns liegen nur ganz wenige Urkunden vor. Die wichtigste Quelle für uns ist die Kopie des Wehrmachtsgerichtsurteils und dann der schon erwähnte Brief des Konsistoriums, aus dem Sie ja auch zitiert haben. Mhm. Was leider fehlt, sind die Verhörprotokolle. Das wäre natürlich sehr schön, wenn wir die hätten. Dann könnten wir direkt die Äußerungen der beiden nachvollziehen. Die haben wir jetzt eben nur indirekt durch die Wiedergabe im Gerichtsurteil. Mhm. Das große Problem ist, dass die Personalakte von Friedrich Klein aus dem Archiv der Landeskirche verschwunden ist. Mhm. Und ich will jetzt da keine Verschwörungsfantasien anfangen, aber es ist die einzige Akte eines Pfarrers der Emanuel-Gemeinde, die nicht mehr auffindbar ist.
Mhm. Und wie kam eigentlich Friedrich Heinrich Klein überhaupt nach Berlin an die Emanuel-Gemeinde?
Also Friedrich Klein stammte aus dem Saarland oder aus dem Saargebiet, wie es damals hieß, 1905 in Homburg geboren. Er hat dann Theologie studiert, zuerst in Tübingen und dann in Berlin. Das heißt, da waren schon Kontakte vorhanden. Dann war er Pfarrvikar in der Saarpfalz. Mhm. Und 1935 ist dann ein Pfarrer an Emanuel gestorben. Die Stelle wurde ausgeschrieben und daraufhin hat sich Klein beworben.
Ich habe bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelernt, dass es in der evangelischen Kirche zwei Richtungen damals während dem Dritten Reich gab. Die deutschen Christen hießen die einen und die bekennende Kirche. Worin besteht der Unterschied und in welcher Richtung gehört der Pfarrer Klein an?
Also, vereinfacht gesagt, die deutschen Christen wollten den christlichen Glauben völkisch umformen. Mhm. Also der erste Glaubenssatz der deutschen Christen war zum Beispiel, ich glaube, dass Gott mich als Deutscher geschaffen hat. Also dieses völkisch-nationale sollte für den christlichen Glauben auch Leitmotiv werden. Und sie wollten das Führerprinzip in der evangelischen Kirche verankern. Mhm. Also das heißt, Adolf Hitler sollte dann letztendlich auch der Chef der Kirche werden, sozusagen. Die bekennende Kirche dagegen wollte vor allem die Unabhängigkeit der kirchlichen Lehre und des Glaubens bewahren. Es gab in Emanuel damals einen Pfarrer, Ferdinand Lies, das war ein führender Vertreter der deutschen Christen. Und dieser Ferdinand Lies, der hat Klein nach Emanuel geholt, denn Klein war seit Juni 1933, also sehr früh, Mitglied der NSDAP. Und galt deshalb anfangs auch als Anhänger der deutschen Christen. Also er hat zum Beispiel sein Bewerbungsschreiben mit Heil Hitler unterschrieben. Und es gibt einen Bericht über seinen Einführungsgottesdienst. Da war die Kirche mit Hakenkreuzfahnen geschmückt.
Mhm. Und wie war denn die Zeit von Pfarrer Klein, solange er an der Gemeinde aktiv wirkte?
Also, wie gesagt, am Anfang war er offensichtlich dem Nationalsozialismus stand er nahe. Er muss aber seine politische Haltung dann relativ schnell verändert haben. Denn schon 2 Jahre, nachdem er Pfarrer in Emanuel wurde, hat er sich für einen Amtsbruder von sich eingesetzt, Johannes Schwarzkopf hieß der, der wiederum ein entschiedener Verfechter der bekennenden Kirche war. Und als der verhaftet wurde, hat Klein einen Solidaritätsgottesdienst für ihn veranstaltet und wurde dann selber kurzzeitig festgenommen. Mhm. Später hat er sich dann auch von seinem Mentor Lies losgesagt und hat in einem Disziplinarverfahren gegen diesen ausgesagt. Also er hat tatsächlich die Seiten gewechselt, kann man so sagen.
Und er wurde ja dann zum Militärdienst verpflichtet. War das normal für einen Pfarrer, dass man da verpflichtet wurde?
Also ich habe keine Informationen darüber, wie viele Pfarrer tatsächlich zum Militär eingezogen wurden. Da gibt es auch, soweit ich weiß, keine Statistiken drüber. Es ist aber durchaus normal, dass Angehörige von Zivilberufen in dieser Zeit auch zum Militär eingezogen wurden. Es war ja mitten im Krieg. Mhm. Wenn sie besondere Eigenschaften hatten, die für das Militär nützlich waren. Und die hatte Klein, denn als Saarländer sprach er fließend Französisch und auch noch andere Fremdsprachen, Italienisch, Englisch, was in der damaligen Zeit nicht so weit verbreitet war. Er hatte gute Kontakte ins Ausland und er kam dann auch zu einer Spionageeinheit der Luftwaffe in Potsdam. Mhm. Und eine der Aufgaben dort war zum Beispiel die Überwachung, also das Abhören des Funkverkehrs. Und dazu gehört eben auch die Übersetzung. Also da war er schon da waren seine Fähigkeiten schon sehr gefragt.
Mhm. Im Rahmen des Militärdienstes lernte er dann den damals 19-jährigen Karl-Heinz Steuermann kennen.
Genau.
Trotz eines Altersunterschiedes kamen sich die beiden näher. Was weiß man so darüber?
Das ist ein schwieriges Thema, weil wir darüber sehr wenig oder eigentlich gar nichts genau wissen. Ich habe ja eben schon gesagt, die einzigen Informationen, die wir haben, sind die Informationen aus dem Gerichtsurteil, aber die sind natürlich gefiltert. Was unstrittig ist, ist, dass beide sich getroffen haben in der S-Bahn von Potsdam nach Berlin, dass sie sich danach in Berlin öfter getroffen haben und wohl auch gemeinsam das Berliner Nachtleben erkundet haben. Da war Klein offensichtlich sehr zu Hause, also er kannte Varietés, Kneipen und so weiter. Scheuermann hat mehrfach bei Klein übernachtet. Und hat dann behauptet, Klein habe ihn schon am ersten Abend betrunken gemacht und dann auch zum Sex verführt. Klein selber hat das immer bestritten und er hat sich als väterlichen Freund Scheuermanns bezeichnet. Hat also gesagt, er hätte diesen jungen Mann unter seine Fittiche genommen. Was letztendlich war, wissen wir nicht. Es war niemand von uns dabei, können wir nicht beurteilen.
Schließlich kam es dann zur Festnahme, zunächst von Karl-Heinz Scheuermann, später dann auch von Pfarrer Klein. Weshalb wurden sie dann festgenommen?
Das ist auch wieder einer dieser merkwürdigen Punkte in dieser Geschichte. Scheuermann hat offensichtlich vor seinen Kameraden mit seiner neuen Bekanntschaft geprahlt. Und diese Kameraden, denen kam das verdächtig vor und sie haben ihn dann angezeigt. Und zwar wegen des Verdachts der Spionage.
Mhm.
Scheuermann hat dann Klein belastet und hat eben gesagt, wie ich eben schon sagte, dass er ihn angeblich willenlos gemacht und verführt habe. Jetzt muss man dazu wissen, für die Anklage der Spionage drohte Scheuermann, falls er verurteilt worden wäre, in jedem Fall die Todesstrafe. Es war ja mitten im Krieg. Für eine eventuelle Anklage wegen Homosexualität konnte er sich zumindest ausrechnen, dass er milder bestraft werden würde. Inwieweit das eine Rolle gespielt hat, das ist reine Spekulation, das wissen wir natürlich nicht.
Die Beschreibungen, was genau zwischen den beiden ja immer sexuell auch ablief, sind ja zum Teil sehr präzise. Wie kam es, dass dies vor Gericht so präzise besprochen wurde?
Ja, also zum einen ist das wichtig gewesen für die juristische Beurteilung und das Strafmaß. Also Klein zum Beispiel wurde ja nicht wegen homosexueller Handlungen verurteilt, nach § 175, sondern wegen Verführung eines nach damaligem Recht Minderjährigen, also nach § 175a. Und da war es schon wichtig für das Gericht, genau festzustellen, welche sexuellen Handlungen wurden jetzt genau ausgeführt, kam es zum Samenerguss und so weiter und so weiter. Das liest sich wirklich sehr absurd für uns heute. Wichtig war eben auch, wer war der aktive Teil. Das war eben wichtig für die Beurteilung, ob es eine Verführung gab. Ich will auch nicht ausschließen, dass es eine gewisse, naja, wie soll man es nennen, einen gewissen perversen Reiz für die Gerichtsangehörigen hatte, sich da mit solchen Einzelheiten zu beschäftigen. Aber das ist meine Spekulation, das kann ich nicht gesichert sagen.
Wie ging es denn dann weiter? Sie wurden ja erstmal verurteilt.
Richtig. Im ersten Verfahren wurde Scheuermann verurteilt, aber Friedrich Klein wurde im März 1943 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Was ein gewisser logischer Widerspruch ist, weil wenn sie nun Sex hatten, dann waren ja beide daran beteiligt. Dann ist es ein bisschen unlogisch, den einen freizusprechen, den anderen nicht. Es war aber so und Klein wurde auch aus der Haft entlassen. Dieses Urteil wurde dann ein halbes Jahr später aufgehoben und zwar auf Betreiben des Reichsministers der Luftfahrt Hermann Göring persönlich. Jetzt war es so, dass diese Spionageeinheit, in der Klein diente in Potsdam, die war Göring direkt unterstellt. Er war ja auch Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Ob er darüber hinaus noch ein persönliches Interesse an diesem Fall hatte, das ist umstritten. Es gibt aber eine biografische Verbindung, denn dieser von mir schon erwähnte Pfarrer Lies, von dem sich Klein losgesagt hat, der war ein guter Bekannter von Fritz Lörzer. Das war einer der Mitbegründer der deutschen Christen. Und im Ersten Weltkrieg Jagdflieger in der Staffel von Hermann Göring. Das heißt, die kannten sich sehr gut. Und Fritz Lörzers Bruder Bruno war bis in die letzten Tage des Nazireichs Görings engster Vertrauter. Es ist also durchaus vorstellbar, dass über diese biografische Schiene Göring versuchen wollte, diesen lästigen Menschen irgendwie loszuwerden. Es kann auch sein, das können wir auch nicht ausschließen, dass es eine gewisse Angst gab, dass Scheuermann wegen seiner vermeintlichen Homosexualität erpressbar war. Die Nazis waren da ja sehr phobisch. Das wissen wir aber nicht. Das sind alles Spekulationen. Jedenfalls gab es dann ein zweites Verfahren eben vor dem Reichskriegsgericht, also vor dem höchsten Militärgericht. Mhm. Und da wurde dann Scheuermann zu 9 Monaten und Klein, wie Sie am Anfang gesagt haben, zu 3 Jahren verurteilt. Und in der Folge dieses Urteils wurde Klein dann auch von der Kirche rausgeworfen.
Mhm. Genau. Und wie ging es denn dann weiter, vor allem mit Klein, nach der zweiten Verurteilung? Was geschah mit ihnen? Und beiden?
Also, von Scheuermann wissen wir, dass er in eine sogenannte Bewährungseinheit kam, aber wir haben keine weiteren Informationen über ihn. Bei Klein war es so, dass er zunächst inhaftiert wurde. Er war in Torgau im Gefängnis und dann in Anklam. Und danach kam er in eine sogenannte Feldstrafgefangenenabteilung. Dieses Wort muss ich immer ablesen, weil ich es so merkwürdig finde. Diese Feldstrafgefangenenabteilungen waren spezielle Abteilungen an der Front, in denen verurteilte Straftäter schwierige lebensgefährliche Dienste verrichten mussten. Und es war durchaus gewollt, dass dabei ein hoher Prozentsatz von ihnen zu Tode kam. Klein war in der Heeresgruppe Süd unterwegs, also zuletzt in Rumänien oder in der Ukraine eingesetzt. Und er hat 1944 im August einen letzten Brief geschrieben. Das war sein letztes Lebenszeichen. Danach galt er dann als verschollen und wurde dann 1975 vom Amtsgericht Homburg auch offiziell für tot erklärt.
Ja, wir haben es ja eben gehört, die Kirche hat sich also auch dann von ihm getrennt aufgrund des Urteils vom Gericht hier. War das üblich in so einem Fall, dass die Kirche sich auch dann trennt?
Also, darüber gibt es bisher keine systematischen wissenschaftlichen Untersuchungen. Diese Frage ist noch nicht aufgearbeitet. Mhm. Der Fall Klein ist ja selber auch durch Zufall an die Öffentlichkeit gekommen. Also es wird sicherlich noch vergleichbare Fälle in den einzelnen Landeskirchen gegeben haben, aber das wissen wir bis jetzt nicht.
Mhm. Und jetzt haben wir es ja gehört, nach 77 Jahren später nun wurde also Pfarrer Klein rehabilitiert. Ja. Wie ist es denn zu werten? Beschäftigt sich die Landeskirche derzeit intensiver auch mit diesem Kapitel ihrer Geschichte?
Auf jeden Fall. Also zunächst mal muss man sagen, dass die Rehabilitierung schon ein für die Kirche bedeutender Schritt ist. Ich weiß das, weil ich bei einigen Vorbereitungstreffen auch dabei war. Am Anfang hat die Kirchenleitung eigentlich vorgehabt, keine formelle Rehabilitierung auszusprechen, das ist ja auch ein Rechtsakt, sondern eine Art Entschuldigung oder ein Bußwort oder was auch immer nur zu diesem Fall zu sagen. Ich weiß, dass der Bischof persönlich, dass es ihm wichtig war, dass es tatsächlich zu einer formellen Rehabilitierung kommt. Und das ist insofern auch wichtig, weil damit, glaube ich, ein Präzedenzfall geschaffen wurde. Hinter den kann die Kirche nicht mehr zurück. Es wurde gleichzeitig mit dieser Rehabilitierung auch beschlossen, eine neue Stelle einzurichten in der Landeskirche, die künftig solche Fälle gezielt sammeln und aufarbeiten soll. Und ich bin mir sicher, das wird also auch auf andere Landeskirchen und auf die Kirche insgesamt Auswirkungen haben. Also da ist etwas ins Rollen gekommen.
Ja, sehr schön. Also, Herr Schnell, ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie uns heute ein wenig von Pfarrer Klein und damit auch von Ihrer Arbeit erzählt haben. Wenn sich jetzt jemand dafür noch weiter interessiert, gibt es dazu auch eine Publikation?
Es gibt bis jetzt leider keine schriftliche Publikation darüber. Also Marc Pockrand und ich selbst versuchen, noch weitere Informationen über Klein rauszufinden. Wir wissen ja längst noch nicht alles. Es gab zum Beispiel eine Berliner Bekannte von ihm, die hieß Hedwig Storck, der hat er mehrere Briefe aus der Haft geschrieben. Mhm. Und ich versuche im Moment, die Nachfahren, die Frau selber wird ja nicht mehr leben, aber die Nachfahren dieser Frau ausfindig zu machen. Vielleicht finden wir dann doch noch irgendwie eine Kiste mit Unterlagen, die uns mal einen direkten Einblick in das Leben von Friedrich Klein geben würden. Wenn das passieren sollte, dann ist angedacht, das in irgendeiner Form auch zu publizieren. Wie genau, das wissen wir noch nicht.
Also es geht vielleicht noch weiter. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Auf jeden Fall noch weiter, ja.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall heute Abend, dass Sie heute Abend Zeit hatten für uns.
Ja, bitteschön. Ja. Dankeschön.
Und da wünschen wir Ihnen weiterhin noch einen schönen Abend und ja, vielen Dank. Und das war der Journalist und Historiker Holger Schnell, der uns vom Leben des kürzlich von der Landeskirche rehabilitierten Pfarrers Friedrich Heinrich Klein erzählte. Und wir schalten nach einer kurzen Musik nach Sachsen weiter und sprechen mit Martin Wunderlich. Martin Wunderlich ist Pressesprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen e.V.